Nehmt eure Handys raus, eure iPads. Wir gehen rein in unseren Bibeltext. Ich habe es auch hier. Wir sind gerade in der Predigtreihe über den Philipperbrief. Philipper 1, 3 bis 8 sind wir heute. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, genau. Kommt's oder kommt's nicht? Okay. Ihr sagt mir Bescheid, wenn's soweit ist. Ihr habt ja eh eure Bibeln da. Ab Vers 4. Paulus sagt, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir wirkt. Der Titel der Predigt heute ist Widerstandsfähige Freude. Widerstandsfähige Freude. Und ihr Lieben, diese Woche ist mir etwas passiert, das war echt so ein Ding. Ich habe auf eine Holzlieferung gewartet und ich habe mich gefreut, draußen wieder ein bisschen anzupacken, so Holz aufzubahren dann. Und ich bin dann rein, ich habe dann gehört, die Person kam dann ein bisschen früher, ich reingeflitzt, mich schnell noch umgezogen und habe dann noch irgendwas gemacht und dann wollte ich noch meinen Gürtel anziehen und gehe ins Schlafzimmer, finde den Gürtel nicht, renn ins Badezimmer, finde den Gürtel nicht. Renn in die Küche, renn ins, überall da. Ich war an allen mir bekannten Stellen, wo ich sonst so meine Sachen hinlege, habe ich diesen Gürtel gesucht. Und ihr Lieben, ich war total verzweifelt. Ich war richtig, also der Moment, also ich habe mich so gefreut auf das Holz. Plötzlich habe ich mich gefragt, wo ist dieser Gürtel? Ja, und ich war so richtig aufgeregt, so ein bisschen aufgebracht. So ein bisschen auch sauer auf mich selbst. Das kann doch nicht wahr sein. Warum passiert dir sowas? Ja, kennst du sowas? Und dann habe ich dann Sarah gefragt: Du Schatz, sag mal, weißt du, wo mein Gürtel ist? Ich werd alt, sag ich. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich in der ganzen Bude hin und her gelaufen und so. Und Sarah fing dann auch mit zu suchen und hat gesagt: Hast du schon hier geguckt? Ja, habe ich. Hast du schon da geguckt? Und dann irgendwann kam Sarah auf mich zu. Also schnurstracks direkt auf mich zu. Und ich dachte: Was möchte sie denn jetzt von mir? Kam immer näher, darf ich mal? Und dann kam sie mir relativ nah und hob mein T-Shirt so hoch, ja? Und sagt, da ist dein Gürtel. Ey, also auch wenn es eine lustige Situation war, ich muss euch echt sagen, es war mir echt unangenehm. Es war mir richtig unangenehm, weil ich dachte, boah, Alter, du wirst alt. Echt? Also das geht echt gar nicht, dass du jetzt schon, weißt du, hier in der Wohnung rum und du hast die Sachen an dir. Also es ist wirklich so eine, ich sag noch zu dir, das war echt filmreif jetzt, oder? Also das hätte man echt aufnehmen müssen. Und wisst ihr, also es war mir echt unangenehm, auch von meiner Frau so. Ich meine, ich bin jetzt nicht hier wütend und so schreiend durch die Wohnung, aber es war so, ja, das war so dumm irgendwie, ja. Ich fühlte mich so und das war mir unangenehm. Und auch wenn es eine lustige Situation war. Ich habe mir die Situation so nicht ausgesucht. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch Situationen, die hast du dir so nicht ausgesucht. Die sind plötzlich da. Und auf einmal ist die Frage, wie reagieren wir da drauf? Wie gehen wir damit um? Kennt ihr so Situationen? Und auf einmal merkst du, hallo, was ist denn jetzt los? Und in dir kommen Dinge hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wahrscheinlich nicht. Ich habe es auch nur über eine christliche Seite entdeckt, wo ich immer wieder drauf bin. Ich weiß nicht, ob ihr diese Familie kennt, diese Person, Jared Wilson. Vielleicht habt ihr was von dem gehört. Jared Wilson ist Pastor einer der Pastoren, also nicht der leitende Pastor, aber ein Pastor der Gemeinde von Harvest Christian Fellowship in Kalifornien, eine relativ große Gemeinde. Und Jared ist 30 Jahre alt, ist Pastor, hat eine wunderbare Familie und hat sich vor 2 Wochen das Leben genommen. Vor 2 Wochen hat er Suizid begangen. Und ich hab das gelesen, ich kannte den vorher nicht, aber die Reaktionen von unterschiedlichsten Pastoren, Leitern, Pastoren auch von großen Gemeinden, die auch wirklich einen Namen haben, die Reaktionen darauf waren erschütternd, aber waren auch sehr bewegend, weil Jared hat selber mit seiner Frau, und das ist verrückt, haben über die Jahre einen Dienst aufgebaut. Er selber litt unter starken Depressionen, er war selber sehr, sehr stark, hat sehr, sehr große Probleme. Und sie haben einen weltweiten Dienst aufgebaut, wo sie Menschen mit tiefster Depression und tiefen Dingen helfen. Er selber war der Leiter von so einem relativ anerkannten Dienst, ganz stark in Amerika. Und plötzlich ist die Person, die dafür stand, auch mit diesen Kämpfen, auch mit diesen auch Depressionen, mit schwierigen Phasen des Lebens. Er selber hat sehr schwierige Zeiten durchlebt und ist dafür bekannt. Und er selber bringt sich dann um. Und wisst ihr, natürlich tut er einem leid, aber er ist jetzt tot. Aber wer mir noch leid tut, ist seine Familie, seine Frau und seine Kinder. Und sie hat es sich nicht ausgesucht, dass diese Situation plötzlich kommt in ihr Leben. Erstaunlich, wie sie darauf reagiert hat. Ihr müsst das mal googeln, Jared Wilson. Es ist ein sehr schwieriges Thema auch, Suizid. Wir hatten heute Morgen, Jemia hat das Bild von denen gesehen, gleich mal gefragt, was ist das? Und dann fing man an, darüber zu sprechen und dann stellt er mir die Frage, lebt er noch? Und nee, er lebt nicht. Warum lebt er nicht mehr? Und dann habe ich das erzählt und dann haben wir auch mal über solche Themen gesprochen mit deinem 6 Jahre alten Sohn. Sich umzubringen und wie ist das? Warum hat ihn Gott denn nicht geheilt? Und vielleicht habt ihr auch Situationen, Dinge im Leben, wo ihr sagt, ich habe es mir so nicht ausgesucht, ich habe mir diese Krankheit nicht ausgesucht, ich habe mir zwar den Partner ausgesucht, aber die Probleme mit dem Partner habe ich mir so nicht ausgesucht. Warum geht er die nicht an? Warum ist es so schwer? Warum, Enttäuschung, Familie, die nicht hinter einem steht, vielleicht ein Todesfall? Plötzlich ereilt dich eine Nachricht, eine Botschaft, wie bei dieser Frau. Dein Mann ist tot. Er ist nicht nur tot, nicht bei einem Unfall. Er hat sich das Leben genommen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, auch unter Christen sind Selbstmordgedanken nicht selten. Und wenn du damit kämpfst, wenn du damit haderst, wenn du solche Gedanken schon mal hattest, dann möchte ich dir sagen, bei Jesus gibt's immer Hoffnung. Such dir Menschen, mit denen du sprichst. Such dir Menschen, an die du dich wendest. Es kommt nicht selten vor, auch unter Christen. Wir haben das auch hier erlebt. Die Person kennt viele nicht. Vor 2 oder 3 Jahren war eine Person hier. Ist eine längere Zeit im Gottesdienst gewesen. Und dann habe ich erfahren, die Person lebt nicht mehr. Suizid. Wisst ihr, manche Situationen im Leben sind wie ein, wirken plötzlich wie ein Gefängnis auf uns. Sie wirken wie ein Gefängnis, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, was wir tun sollen, gar nicht mehr so richtig wissen, wie wir leben sollen. Und wir sehen andere, wie sie einfach fröhlich weitermachen, aber ich bin wie gefühlt manchmal wie gefangen in einer Situation. Vielleicht kennt ihr solche Sachen. Und in Philipper 1, Vers 3 sagt Paulus, jedes Mal, wenn ich Gebet an euch alle denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Und darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Als Paulus diesen Brief schreibt, da hat er nicht nur irgendwelche Menschen vor Augen, da hat er konkrete Leute vor Augen, die er kennt, zu denen er auch eine Beziehung hat, die er schon über 10 Jahre kennt. Ich sprach über die Lydia, die Frau, die mit Stoffen gehandelt hat, die reiche Frau. Ich sprach über diese Wahrsagerin. Ich sprach über den Kerkermeister. Wenn du nicht da warst, hör dir die Predigt an. Und das Evangelium schafft es, Menschen aus unterschiedlichsten Background, unterschiedlichsten Kulturen zusammenzubringen. Und nur das Evangelium ist in der Lage, Heilung zu bringen zwischen unterschiedlichen Backgrounds, so dass wirklich tiefgreifende Heilung geschieht, dass Menschen in der Lage sind, zusammen zu leben, ihr Lieben. Das schafft das Evangelium, das schafft Jesus Christus am Kreuz. Ich habe mich vorhin erinnert an eine Person in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Sehr, ich sag mal, also auch traditionelle Gemeinde, und dann kam irgendwann eine Person rein. Eine Person, die ziemlich stark roch nach Zigaretten und die total gelb war. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Eine Person, die so stark Gelbsucht hatte, auch durch Zigaretten, war total, die ganze Haut war völlig gelb. Und wisst ihr, was das Erschreckende war? Was ich so als Teenager gesehen habe. Die Person hat sich dann irgendwo hingesetzt und es gab so Leute. Versteht ihr, was ich meine? Und dann so einen Bogen machen um eine Person. Und das hat mir damals wirklich das Herz gebrochen, als Teenager. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also, gerade hier müssten wir doch ein offenes Herz haben. Und die Person ist dann auch relativ schnell gestorben, dann auch sehr stark geraucht, sehr starke Probleme. Und wisst ihr, Gemeinde ist dafür da, dass sie offen ist für alle Menschen. Amen. Du und ich, wir sind gemeint, dass wir offen sind für alle Menschen, dass wir ihnen begegnen können. Und Paulus hatte konkrete Leute vor Augen. Jeder ist willkommen, sagt er. Und in welchem Kontext schrieb Paulus? Paulus schrieb im Kontext eines Gefängnisses. Und man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dieses Gefängnis war jetzt nicht irgendein Wasserloch oder was weiß ich. In solchen Gefängnissen war auch, Paulus war zu Hause in Arrest, in Rom, in römischer Gefangenschaft, und er durfte nicht von zu Hause weg. Das heißt, ein bisschen, ich sag mal, er hatte halt seine Wohnung, aber er durfte nicht raus. Er war total eingesperrt, ihm wurden alle Freiheiten genommen. Und in diesem Kontext sagt Paulus, jetzt schaut mal, was sagt Paulus? Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. In einem Kontext, der eigentlich überhaupt nicht zum Freuen ist. Gefängnis und Freude, wie sollten das funktionieren? In einer Situation, die solche Herausforderungen gebracht hat, freut sich der Mann. Wisst ihr, ich kenne Christen, ich kenne Menschen, die wenn du mit denen zu tun hast, eigentlich müsstest du sie ermutigen, aufgrund ihrer Situation, aber sie ermutigen dich. Kennst du so Leute? Wir sind sowas von anders. Mit Gott irgendwie unterwegs, wo du sagst, wie funktioniert das, dass ich so ermutigt bin durch dich? Eigentlich, so kennt ihr, so wolltest du zu Leuten hin und gerade schwere Situation und du kommst dahin und denkst, wie spreche ich mit der Person, wie kann ich mit ihr reden und wie kann ich ihr helfen, und du kommst dahin und die Person, die redet und die ist eigentlich auch fröhlich, auch wenn es schwierige Situation ist, und du gehst raus und sagst, boah, wie genial war das denn jetzt, ja? Und du bist ermutigt, kennst du das? Ja, ich war neulich war ich bei Martin Luther und Christa Luther hier von uns, unserer Gemeinde. Die saßen immer hier da vorne in der 1, 2, 3, 4. Reihe. Und Und Martin geht's nicht gut und ich bin halt zu denen, ich habe denen das Abendmahl gebracht, wir haben Abendmahl zusammen gefeiert und am Anfang, ich habe gefragt, wie ermutige ich sie, auch ihn so jetzt in der Situation auch nicht einfach. Und wisst ihr, dann kam so ein Moment, wo Martin anfängt darüber zu sprechen, wie er Menschen von Jesus erzählt. Und ihr hättet das sehen sollen. Es war wie ein Schalter. In seinen Augen fing ein Funkeln an und er fing an zu reden. Er war nicht mehr aufzuhalten. Er war sowas voller Freude. Ich war sowas von ermutigt über einen Mann, der jetzt gerade sehr eingeschränkt ist. Und er sagt, Jürgen, jedes Mal, wenn ich davon erzähle, wie ich hier Menschen von Jesus erzähle. Und er macht das, er geht, er läuft rum, erzählt, nimmt seine Gitarre mit und singt Lieder. So. Und du gehst nach Hause und du sagst, boah, warst du jetzt ermutigt? Eigentlich bist du da hingekommen, dachtest du ermutigst die. Und es gibt solche Leute, wisst ihr? Wir sind manchmal sehr schnell in dem, dass wir sagen, ja, wenn der und der so reagiert, das ist alles Gnade. Wir schieben so vieles der Gnade Gottes zu. Wisst ihr? Ich glaube an die Gnade Gottes. Ich will mehr Gnade Gottes. Aber ich glaube, manche Verhaltensweisen von manchen Leuten ist nicht nur die Gnade, sondern es hat auch Gründe. Es hat Gründe, warum Menschen sich freuen in Situationen, die schwer sind. Es ist nicht nur Gnade. Und das werden wir heute im Bibeltext sehen. Paulus zeigt uns 4 Dinge, wenn wir die tun, wenn wir darin leben, werden wir eine widerstandsfähige Freude in unserem Leben entwickeln. Wenn wir diese 4 Dinge tun, meine Frage, willst du diese Freude? Auf geht's. Das erste, was wir tun sollten, müssten, da kommt jetzt nichts, noch nicht. Lebe deine göttliche Mission. Ein Mann sagte einmal, er würde sterben, um die Schule zu beenden, damit er studieren gehen kann. Aber als er zum Studium kam, sagte er, er würde sterben, um das Studium zu beenden, damit er endlich seine Karriere beginnen kann. Dann, als sich seine Karriere gut entwickelte, sagte er, er würde sterben, um seine Karriere zu beenden, damit er seinen Ruhestand antreten kann. Und jetzt, wo er in Rente ist, hat er entdeckt, dass er so alt geworden ist, dass er einfach nur stirbt und nie wirklich gelebt hat. Manche Menschen sind so auf Karriere aus in ihrem Leben, dass sie wollen die Karriereleiter hochklettern, dass sie gar nicht merken, dass diese Leiter an der völlig falschen Wand lehnt. Da ist Leere bei Leuten, Enttäuschung. Dass die Arbeit, die ich tue, gibt mir letztendlich nicht das, wonach ich mich gesehnt habe. Es gibt unzählige Menschen. Wisst ihr, es gibt auch Christen, die wirklich sagen, ich habe jetzt so viel investiert, ich habe so viel getan, jetzt sind andere mal dran. Paulus' Freude hat einen Grund. Er sagt, dass die Gemeinde sich für das Evangelium einsetzt. Schaut mal, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt vom ersten Tag an bis heute. Weil. Wir müssen beim Bibellesen, beim Studieren auf solche Worte wie weil, darum, deshalb wirklich achten. Die verraten uns eine Menge. Der Grund von Paulus Freude ist, dass die Gemeinde sich eingesetzt hat für das Evangelium von Anfang an der Gründung. Sie haben ihm Geld geschickt ins Gefängnis, sie haben Mitarbeiter geschickt, ihn zu ermutigen. Ihr Lieben, deswegen bin ich so begeistert über Angie, Olli, Jonathan, der auch in Mission gefahren ist, der Mission auf dem Herzen hat. Leute, die auch unterwegs sind, die für das Reich Gottes einstehen, die Menschen das Evangelium bringen. weil wir hier Anteil nehmen an dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, jedem Einzelnen. Ich möchte dir die Frage stellen. Für was setzt du dich ein? Für was setzt du dich ein? Vielleicht ist es ein Nachbar, für den du dich einsetzt, dem du hilfst, den du unterstützt. Vielleicht ist es eine Person, die du pflegst. Ich kenne Leute, die machen einen Pflegedienst, die unterstützen Leute. Vielleicht sind es Kinder, denen du dienst, denen du begegnest, für die du da bist, jetzt nicht im gemeindlichen Kontext. Vielleicht arbeitest du in einem Bereich in der Gemeinde mit, damit Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Vielleicht engagierst du dich in der Politik und du machst einen Unterschied. Vielleicht erzählst du Menschen von der Liebe Jesus. Vielleicht unterstützt du jemanden oder irgendein Projekt finanziell. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Und ich bin überzeugt und ich weiß es auch, hier sind viele, die setzen sich ein und sind beteiligt am Evangelium. Das ist auch der Grund, wenn ich Ingrid sehe mit ihrem Buchladen. Ingrids Buchladen ist für mich nicht einfach nur ein Buchladen, sondern es ist für mich ein Ort, ein Zentrum in Göppingen, wo die Möglichkeit ist, das Evangelium hineinzubringen in unsere Region. Es ist nicht nur einfach ein Laden, wo man sich Bücher kauft, sondern sie leben ihren Auftrag. Danke für euren Dienst. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Danke für eure Mitarbeiter. Und ich möchte euch einladen, betet für sie. Betet für sie. Und das ist beeindruckend, das ist faszinierend. Wisst ihr, Freude entsteht dann, wenn man anfängt, den Nöten anderer zu begegnen, als sich immer und immer um sich selbst zu drehen. Dann entsteht Freude. Wenn wir einen Auftrag haben, und vielleicht fragst du dich, was ist denn jetzt nun meine Mission? Was soll ich denn machen? Also, wenn ihr so seid wie ich hatte schon Phasen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay Gott, es sind so viele Dinge, die ich machen kann, was soll ich denn machen? Kennst du so eine Frage? Was ist meine Berufung, Herr? Und dann warten wir, bis die Stimme vom Himmel kommt. Und die kommt vielleicht nie. Und jemand anders sagt, könntest du mir helfen? Könntest du mich vielleicht unterstützen? Herr, was willst du zu mir sagen? Ja? Und dann kommt irgendein Leiter, irgendein Verantwortlicher, hey, wir bräuchten vielleicht Unterstützung im Kinderdienst. Herr, ich bete schon seit 3 Jahren, was kann ich tun? Wisst ihr, was ich meine? Also, guck mal, was Jesus sagt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt zu mir Trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Da ist unser Auftrag. Menschen zu sehen und ihnen zu helfen, zu dienen, zu unterstützen, zu lieben. Es gibt ja Christen, die haben ein Gebetsleben und sagen, Gott, bitte segne mein Haus, meine Familie, meine Kinder, meine Arbeit, meins. Kennt ihr solche Zeiten? Wisst ihr, Menschen mit einem Auftrag beten für die Häuser der Nachbarn. Sie beten für die Kollegen, sie beten für die Chefs, sie beten für Menschen, weil sie einen Auftrag haben. Du hast einen Auftrag. Wir alle haben einen Auftrag. Das Evangelium bringt so eine Veränderung in das Leben von Menschen, dass sie zu Hoffnungsträgern für die Menschen in ihrem Umfeld werden. Lebe deine göttliche Mission. Und ich garantiere dir, es wird Dinge in deinem Leben verändern und es wird Freude in deinem Leben hervorbringen. Weil du drehst dich nicht nur noch um dich. Du fängst dich an, um andere zu drehen. Und in dem Moment freuen wir uns, wenn sich Dinge auch positiv entwickeln, wenn wir einen Beitrag leisten. Seid ihr dabei? Seid ihr mit mir? Das Zweite, vertraue darauf, dass Gott in Kontrolle ist. Guck mal, was Paulus sagt. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Manchmal sind wir in Situationen, die sind so herausfordernd, die sind so schlimm, die fordern alles von dir ab und du hast manchmal gar keinen Plan mehr. Ich war vor 2018 war ich in Israel und ich habe einen wirklich ganz, ganz tollen Mann kennengelernt. Harun heißt er und der ist auch Pastor in Amerika, einer größeren Gemeinde dort. Irgendwie in Amerika sind alle Gemeinden größer, ja? Also und ist einfach starker Mensch gewesen und er hat mir erzählt, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und eine Tochter ist schwerbehindert. Wirklich schwerbehindert, schwerstbehindert. Und er hat mir erzählt, wie herausfordernd das ist, aber was mich berührt hat, in den ganzen Tagen kam eigentlich mehr die Freude über dieses Kind rüber als die Herausforderung mit dem Kind. Und es hat mich berührt. Und er hat erzählt, wie dieses Mädchen, was für eine Wirkung hat es auch auf das Umfeld, wie alle sie lieben und so weiter. Und jetzt vor zwei Wochen bin ich bei Facebook und dann sehe ich auf einmal, das Mädchen ist tot, ist gestorben. Und dann schreibt er Folgendes auf seiner Facebook-Seite. Der Glaube schaut in den Schleier hinein, er hört nicht am blauen Himmel auf. Unser Himmel ist oben bei Gott. Gottes Himmel ist hier unten auf der Erde mit uns. Seine Freuden sind bei den Söhnen und Töchtern der Menschen. Es ist nicht nur das Aufhören, Böses zu tun und das Erlernen, Gutes zu tun, was uns heiligt, sondern es ist das Atmen der Atmosphäre der Liebe Christi. Das schreibt ein Mann, dessen Tochter gerade gestorben ist. Was für eine Freude hat der Mensch eigentlich? Eine Freude im Leben, die einen anderen Ursprung hat, als die Welt sie uns bietet. Paulus befindet sich im Gefängnis, ein paar Jahre vor seinem Tod. Und er hat eine dermaßen große Freude. Und wir sehen, mit zwei Gründe haben wir schon entdeckt. Und wir haben manchmal Zeiten im Leben, die wir nicht verstehen. Und da geht es uns allen so. Und ich möchte euch ein Zitat bringen von Corrie ten Boom. Viele kennen sie, sie war im Nazi-KZ und hat dort viele schlimme Dinge gesehen und erlebt. Und sie sagt, unser Leben ist wie ein Teppich, an dem wird bis ans Lebensende gewebt. Das Problem ist, man sieht es immer nur von der Rückseite. So ist unser Leben. In der Sekunde, wenn wir vor Gott stehen, dreht sich der Teppich um und es ist ein schönes Muster. Alles hat dann plötzlich seinen Sinn, Leid, Freude und so weiter. Gott ist in Kontrolle. Er ist immer in Kontrolle. Und auch wenn wir es nicht glauben und wenn wir es nicht wahrhaben wollen, er ist es immer. Er ist immer in Kontrolle. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte aus dem Text. Lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen und nimm Anteil an ihrem Leben und ihrer Mission. Manche sagen, hey, ich habe einen Auftrag. Ich bin da an dem Ort und ich diene Gott und ich lebe meinen Glauben. Nummer eins. Das zweite ist, und ich glaube auch, dass Gott in Kontrolle ist. Nummer zwei. Okay. Und dann war's das. Aber dann leben sie ein Stück weit isoliert. Keine Gemeinschaft mit Christen. Keine Vernetzung. Wisst ihr? Ich bin so froh, dass Paulus das hier nicht verschweigt. Wisst ihr? Wir leben in einer Zeit der Superheldenfilme. Schon gemerkt? Früher, als ich Superheldenfilme geschaut habe, so Batman, Spider-Man, das sind so meine Helden gewesen, Superman, ja? So die anfangs mit den Trickfilmen. Das war immer so. Das funktionierte so. Du hast den Film angeschaut und da war immer ein Superheld in einem Film. Er war der Hero und es drehte sich immer und er hat immer die Welt gerettet. Superman schafft das immer, ja? Ich wollte immer Superman sein. Und Spider-Man auch. Den fand ich auch cool. So, Spider-Man ist der mit Spinnenseile hin und her geschossen hat und durch Gotham City, glaube ich, oder New York City hin und her geflogen. Ja, okay. Und wisst ihr, das war damals immer ein Film, ein Held, der die Welt gerettet. Heute ist es so, wenn du heute die Superheldenfilme anschaust, Heute kommen die Superhelden alle zusammen, die lernen sich kennen und die bilden Teams und das Team rettet die Welt. Die haben etwas verstanden. Es geht nicht nur um einen, es geht um die Gemeinschaft. Es geht um mehrere. Du hast einen Auftrag nicht nur für dich allein. Nimm Anteil an den anderen. Wisst ihr, es braucht eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Was sagt Paulus? Paulus sagt, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, an dem Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Anteil an anderen haben, zusammen sein, nicht allein. Dein Auftrag ist schön, dein Auftrag ist gut, aber wenn du den alleine machst, dann bist du halt alleine. Vernetzen, zusammen unterstützen. Und ein Bild in der Bibel sehen wir, ein wichtiges Bild ist der Mann auf der Trage, ja, wo die Freunde ihn zu Jesus bringen, ja, der Mann auf der Trage. Und das ist ein Bild für Hauskreise, Kleingruppen. Kennt ihr noch? Ja? Okay. Wir überziehen die Zeit. Mann, oh Mann. Das vierte und letzte, was ich euch geben möchte. Jesus Liebe empfangen und sie weitergeben. Was sagt Paulus? Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Gottes Liebe hört nie auf zu fließen. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Wir sind gleich am Ende. Gottes Liebe hört nie auf zu fließen. Wisst ihr, Gottes Liebe ist wie ein Wasserfall. Es fließt immer. Es fließt immer. Und wir haben die Entscheidung, ob ich mich unter diesen Wasserfall stelle. Ob ich nach oben schaue oder in mein Herz oder wo auch immer hin und sage, Gott, fließe in mein Herz. Schenk mich mit deiner Liebe neu. Wisst ihr, je mehr wir uns dieser Liebe aussetzen, desto natürlicher wird es, dass wir die Liebe weitergeben. Manchmal fühlt es sich so unnatürlich für uns an, die Liebe weiterzugeben, weil uns selber Liebe fehlt. Und je mehr wir uns dem aussetzen, desto natürlicher wird es. Ich möchte wiederholen, lebe deine göttliche Mission, vertraue darauf, dass Gott in Kontrolle ist. Lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen und nimm Anteil an ihrem Leben und ihrer Mission. Empfang Jesus Liebe und gib sie weiter. Das ist der Weg zu wahrer Freude. Das ist der Weg zu einer widerstandsfähigen Freude. Und da kann kommen, was will. Wenn du das tust, du wirst dich freuen im Herrn. Deine Freude bleibt, auch wenn es herausfordernd ist. Paulus zeigt es uns. Egal was ist, ich freue mich. Was ist deine Mission? Siehst du, dass Gott in Kontrolle ist? Hast du Gemeinschaft mit anderen Christen? Bist du vernetzt? Empfängst du seine Liebe? Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte dir die Möglichkeit jetzt geben, in dieses Wasserbad hineinzukommen, Wasserbad der Liebe. Er ist da mit der Liebe fängt alles an. Nicht mit der Mission, mit seiner Liebe. Und so bitte ich dich, Vater, überschütte uns heute Morgen neu mit deiner Liebe. Überschütte uns mit deiner Nähe. Beschenke uns, Herr, mit deiner Gnade. Ich öffne mein Herz. Und ich will mich neu beschenken lassen. empfang dieses Wasserbad seiner Liebe. Und stell dich immer wieder unter diesen Wasserfall. Und schau zu, wie es dich ganz einhüllt. Schau zu, wie er dich einhüllt. Schau zu, wie er dich beschenkt. Und lerne darin zu leben. Lerne darunter zu stehen, nicht herauszutreten. Mit Liebe fängt alles an, weil er uns lieben will. Amen.